Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, mein Mann hat sich in meine beste Freundin verliebt. Uff, was unsere heutige Protagonistin Linda da erlebt hat, geht unter die Haut. Und bevor wir da tiefer reingehen, stelle ich erstmal unsere Expertin vor. Und das ist Paula Lambert. Sie ist die bekannteste Gefühlsexpertin Deutschlands, super erfolgreiche Podcasterin und Autorin. Hallo Paula.
Hallo.
Ja, der eigene Mann betrügt dich mit deiner besten Freundin. Buff, was ist dein erstes Bauchgefühl?
Also, A, da habe ich den falschen Mann gewählt. B, was für eine schlechte Freundin.
Ja, und wie es dazu kam und wie es Linda damit geht, ihre Geschichte erzähle ich euch jetzt. Als meine Welt zusammenbrach, kam ich gerade mit der Wäsche aus dem Keller. Ich wunderte mich, dass mein Mann schon zu Hause war. Setz dich, wir müssen reden, sagte Thilo. Im Flur stand sein Rollkoffer. Er fährt auf Dienstreise, dachte ich, bevor der Satz fiel, der mir den Boden unter den Füßen wegzog. Ich ziehe aus. Ich stand wie gelähmt da, den Wäschekorb in den Händen. Ihm sei schon länger klar, hörte ich ihn sagen, dass das mit uns beiden nicht mehr funktioniere. Es gäbe keine Gemeinsamkeiten, wenig Austausch. Ich fragte, ob es jemanden anderes gäbe. Ja, Sabrina. Sabrina, meine beste Freundin. Dann nahm er den Koffer und ging. Von Sabrinas Mann erfuhr ich am nächsten Tag die ganze Wahrheit. Die beiden hatten seit 1,5 Jahren eine Affäre. Ich war fassungslos. Ich fühlte mich, als hätte ich gleich zwei meiner liebsten Menschen bei einem tödlichen Autounfall verloren. Gleichzeitig kam ich mir unendlich dämlich und naiv vor. Ja, es hatte Anzeichen gegeben, Freunde, die mich gewarnt hatten. Aber ich war so stolz gewesen auf meinen attraktiven Mann, das gute Leben, das wir uns eingerichtet hatten. Ich wollte Thilo vertrauen, das Boot nicht zum Schwanken bringen. Inzwischen weiß ich habe einfach die Augen verschlossen. Ich war 33, als ich Thilo kennenlernte. Er kam in mein Büro mit seinem gewinnenden Lächeln und seiner bestimmten männlichen Art. Wir gefielen uns auf Anhieb. Der Rest ist schnell erzählt. Wir sind bald darauf zusammengezogen, bekamen einen Sohn und heirateten ein Jahr später. Weil er als Anwalt besser verdiente, ergab sich die klassische Rollenverteilung. Er arbeitete, ich kümmerte mich um das Zuhause, half hin und wieder in einer Kanzlei aus. Es ging uns gut, wir stritten wenig, ich war happy. Nichts deutete darauf hin, dass Thilo etwas vermisste. Nach 10 Jahren veränderte er sich. Er hörte von einem Tag auf den anderen auf zu rauchen und begann intensiv Sport zu treiben. Die typische Midlife-Crisis, dachte ich. Dass er sich eine Jahreskarte für einen nahegelegenen Freizeitpark kaufte, verbuchte ich ebenfalls darunter. Er war schon immer gern Achterbahn gefahren. Er stand auf Vergnügungsparks und Rummelplätze. Vermutlich ein Ausgleich zu seinem knochentrockenen Job, hatte ich gedacht und ihm das Vergnügen gegönnt. Meinem Sohn und mir wurde schon nach einem Looping schlecht. Ganz anders meine Freundin Sabrina, die ihn immer öfter am Wochenende begleitete. So oft, dass mich Bekannte ansprachen. Kommt dir das nicht komisch vor? Schließlich sprach ich Thilo an. Spinnst du? Fragte er. Außerdem steige ja sonst niemand von uns mit ihm in die Achterbahn. Ich glaube ihm. Es war unvorstellbar, dass mich einer von den beiden hintergehen könnte. Ich kannte Sabrina seit über 20 Jahren. Wir redeten über alles, dachte ich zumindest. Von dem Tag, an dem Thilo ging, weiß ich nicht mehr viel. Die Wochen danach verbrachten mein Sohn und ich in Schockstarre. Irgendwann wandte ich mich an die psychologische Betreuungsstelle bei uns im Ort. Ich hatte das Gefühl, allein nicht mehr klarzukommen. Die regelmäßigen Sitzungen halfen mir tatsächlich dabei, diese Zeit zu überstehen und für meinen Sohn da zu sein. Und da waren plötzlich viele Menschen, die sich um uns kümmerten. Eine Bekannte kam öfter mit Prosecco und Pizza vorbei und ließ mich einfach reden. Nachbarn fragten, was sie für uns tun könnten. Meine Eltern halfen finanziell und setzten sich so oft wie möglich in den Zug, um bei uns zu sein. Es dauerte Monate, bis ich das Gefühl hatte, dass mein Leben weitergeht. Thilo hatte seine Sachen abgeholt, der Haushalt war aufgeteilt. Vor halbleeren Regalen stehend beschloss ich zu renovieren. Erst beim Streichen der Schlafzimmerwände dämmerte mir, wie sehr ich mich jahrelang meinem Mann und seinem Geschmack angepasst hatte. Die Wohnung wirkte fast ein bisschen antiseptisch. Nichts stand herum, ihm gefiel das. Farbige Wände? Nicht mit Thilo. Er meckerte, wenn ich auf der Couch saß und las. Das war für ihn vergeudete Zeit, ebenso wie spazieren zu gehen. Mir wurde auch klar, warum wir so wenig gestritten hatten. Er nahm die kleinste Kritik persönlich und erklärte Diskussionen sofort für beendet. und ich reagierte fast apathisch, passte mich ihm um des lieben Friedens willen an. Er dagegen gab mir oft das Gefühl, im Unterlegen und nicht gut genug zu sein. Das alles hatte ich offenbar verdrängt, doch mit jedem Tag, an dem ich die Wohnung nach meinen Vorstellungen veränderte, fand ich ein kleines Stück zu mir selbst zurück. Ich machte eine Weiterbildung, kehrte in meinen Beruf zurück und verdiene inzwischen wieder mein eigenes Geld. Ich liege an Wochenenden stundenlang mit Büchern auf der Couch und bewege mich viel an der frischen Luft. Manchmal begleitet mich Aaron, mein neuer Freund. Eigentlich wollte ich erstmal keine neue Beziehung, aber als wir uns immer öfter trafen, merkte ich, wie gut und wie angenommen ich mich in seiner Nähe fühle. Schließlich hörte ich auf meinen Bauch. Die Beziehung zu Aaron ist völlig anders. Wir sind auf Augenhöhe, er unterstützt mich, wir unternehmen Dinge, die wir beide mögen. Und wenn es ein Problem gibt, sprechen wir darüber, um es aus der Welt zu schaffen. Seit Februar bin ich geschieden. Zu meinem Ex-Mann habe ich keinen Kontakt mehr. Auch mein Sohn, inzwischen 15 Jahre alt, möchte seinen Vater im Moment nicht sehen. Thilo akzeptiert das ohne große Diskussion. Wenn mich jemand fragt, wie meine Gefühle für ihn heute aussehen, sage ich, er wird mir mehr und mehr egal. Manchmal empfinde ich sogar Mitleid mit ihm. Was musste er kompensieren, dass er mich so klein gehalten hat? Eine Aussprache hat er abgelehnt. Ich finde, ich hätte das verdient, aber vermutlich hätte er mir sowieso nicht weitergeholfen. Was Sabrina angeht, habe ich ambivalente Gefühle. Ich bin verletzt, aber es ist verrückt, ich vermisse sie. Vor einiger Zeit habe ich mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Sie melde sich, hat sie mir in einer WhatsApp geschrieben. Seitdem Stille. Ja, Paula, also schlimm genug, wenn man von einer geliebten Person betrogen wird, aber von zwei, was geht dir gerade da durch den Kopf?
Also schändlich, schändliches Verhalten tatsächlich. Man muss schon gucken, ob man sich im Leben mit loyalen Menschen umgibt. Heimlichkeiten vor einer Person zu haben, der man ja offensichtlich vorspielt, dass man einerseits ein guter Partner ist, andererseits eine gute Freundin, da braucht schon kriminelle Energie zu.
Schon, oder? Und ich meine, es schmerzt ja so doppelt, wenn der Verrat eben von der besten Freundin und dem Ehemann kommt. Also, oh.
Ja, mein Gedanke, während du erzählt hast, war schon gut, dass sie beide los ist. Mhm. Ich verstehe auch ihr Gefühl, dass sie die Freundin mehr vermisst als den Mann, weil wir Freundinnen ja häufig, also die haben ein intimeres Verhältnis auf emotionaler Ebene manchmal als unsere Partner, weil wir denen wirklich alles erzählen, auch die hässlichen Gefühle, die wir haben. Und gleichzeitig hat sie sich maximal disqualifiziert. Hier finde ich, muss eine ganz, ganz krasse, starke Grenze her. Diese Frau hat kein Recht mehr auf das Leben mit, will sie ja auch offensichtlich nicht, sonst hätte sie sich gemeldet. Aber ich finde das so traurig, dass in Beziehungen, und das ist ja kein Einzelfall, dass in Beziehungen so oft Menschen nicht in der Lage sind zu sagen, was ihnen im Kopf rumgeht, was sie für Bedürfnisse haben, was sie sich eigentlich wünschen und woran es ihnen mangelt, dass sie sich dann auf solche, ja, wirklich fast kindischen Dinge einlassen. Das ist ja, also vermute ich jetzt mal, wirklich ein ganz, ganz großer Teil an Kompensation, was da passiert ist. Weiß jetzt nicht, sind die beiden noch zusammen?
Ja, die sind noch zusammen, ja.
Naja, ja gut, die haben sich wahrscheinlich dann auch verdient und Scham ist natürlich auch ein ganz, ganz kräftiges Bindeglied, ne, bei solchen Beziehungen.
Ja, weil ich finde, das wirkt ja wirklich wie so aus einem schlechten Liebesfilm. Also, ach, und ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, die beiden scheinen sich verdient zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns aus Lindas Sicht das Ganze anschauen, ne, doppelter Vertrauensbruch zu so wichtigen Menschen, wie kann man denn danach lernen, wieder zu vertrauen?
Ja, ist natürlich ein traumatisierendes Erlebnis. Das ist ja nicht eine kleine Geschichte, sondern du verlierst die zwei wichtigsten Bezugspersonen deines Lebens. Erstens hoffe ich, dass sie daraus gelernt hat. Klingt ja auch so, dass sie, und das gilt für jede Frau insbesondere, aber natürlich auch für jeden Mann, man darf keine Beziehungen eingehen, wenn man sich darin verliert. Oder dazu neigt, sich darin zu verlieren, ne? Weil das die Gefahr, dass man einfach buchstäblich kaputt gemacht wird, ist viel zu groß. Und darum hoffe ich, dass sie wirklich mit ihrem neuen Partner verstanden hat, dass nur sie Entscheidungsgewalt haben sollte über ihr Leben. Und das heißt nicht, dass man nichts gemeinsam machen darf. Aber das bedeutet, dass man sich nicht wie so ein weitwundes Reh mitten vor die Flinte stellt und sagt, baller mich ab, weil außer dir habe ich nichts. Und da gibt es ja viele, viele Frauen, die solche Beziehungen eingehen und sagen, nee, ich lasse ihn das regeln, er ist hier der Chef im Haus, das ist ihm wahnsinnig wichtig, was weiß ich. Ja, Stichwort gemeinsames Konto, das finde ich schon echt auch ein ganz schwieriges Thema. Aber sei es drum, für sie ist der Verlust nahezu unermesslich groß, kann ich mir vorstellen. Zumal sie auch noch in der Position ist, das Kind irgendwie auffangen zu müssen. Und als du gesagt hast oder erzählt hast, der Vater nimmt das so hin, kann ich mir schon vorstellen, warum er das hinnimmt, ne? Weil es für ihn die maximal bequemste Lösung für alles ist. Und man merkt vielleicht die Wut, die ich so in mir habe bei solchen Geschichten, weil das natürlich auch tausendfach passiert, dieses langsame aus der Verantwortung schleichen, Menschen gegenüber, finde ich mit das Übelste, was man in intermenschlichen Beziehungen so machen kann. Intermenschlich gibt's überhaupt nicht. Zwischenmenschlich wollte ich sagen.
Zwischenmenschlich, ja.
Das ist so feige und klein. Und der größte Triumph, den man ja als verlassener Mensch fühlen kann, inneren Frieden, ja, ist, dass man verstanden hat, dass es von Anfang an der völlig falsche Partner war und dass man die Zeit nutzt, zu lernen, solche Menschen nicht mehr in das Leben zu lassen. Ne? Sich nicht mehr mit so Kleinigkeiten zu begnügen, sondern zu wissen, dass man das große Ganze verdient. Die volle Liebe, dieses, wie in diesem Interview mit Benny Blanco und Selena Gomez, da merkt man das toll, wie ein Mann klingt, der all in ist. Mit nichts weniger sollte man sich zufrieden geben, ist einfach so. Gut, die Realität, nicht jeder ist so reflektiert wie Benny Blanco, ja, aber wir brauchen Menschen, die Ja zu uns sagen, auf jeder Ebene. Und das bedeutet, ich bin dir loyal, auch wenn es für mich unangenehm ist.
Ja, und ich meine, da haben wir hier wirklich ein Exemplar. Anders kann man es ja fast nicht mehr nennen. Das ist sowas von Unloyales. Also, ach, ich teile deine Wut. Also ich finde es wirklich das Allerletzte, weil man kann doch einfach sagen, wenn man irgendwie, ja, selbst wenn sich Gefühle für andere Menschen entwickeln, mei, passiert, aber irgendwie muss man
natürlich
noch kommunizieren.
Natürlich, also, aber das ist halt unangenehm. Und die meisten, die wenigsten Leute haben tatsächlich buchstäblich den Mumm, das zu tun. Und das ist natürlich tragisch. Vor allem für die Leute, die dann solche unreifen Abschlüsse suchen. Wobei es war ja kein Abschluss, es waren ja vollendete Tatsachen. Sie hatte ja nicht mal mehr die Möglichkeit zu sagen, pass auf, lass uns doch lernen, sauber zu kommunizieren. Das, was wir hatten, war doch groß und schön. Was ich aber sowieso nicht unbedingt glaube, nach dem, was sie erzählt hat, es war wahrscheinlich eine dieser Beziehungen, wo man sich attraktiv findet, aber nicht genau versteht, wer der andere ist und was man selber eigentlich braucht und möchte oder sich zugestehen sollte. Und dann landet man in so einem Mittelmaß, das endet dann häufig tragisch.
Ja, verstehe ich total. Du hast vorhin so schön gesagt, was heißt schön, leider ist es so, dass sich sehr viele, oft auch Frauen, tatsächlich in Beziehungen selbst verlieren, dass sie sich quasi, ja, dass sie eigentlich wirklich sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse wie übersehen. Warum passiert das denn so oft?
Ja, weil das Frauen beigebracht wird, dass sie sich um die Bedürfnisse anderer kümmern sollen. Und es wird selten trainiert, dass Frauen in erster Linie sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern sollten. Und ich hatte gestern eine sehr interessante Diskussion darüber mit meinem jüngeren Sohn, der 18 ist, der mir ganz klar gesagt hat, ich bin raus bei ihm. Und das hat mir total gut getan, weil natürlich, er sagt auch, er versteht, er für mich immer noch das kleine Kind ist, aber er ist jetzt 18 und ich muss nicht morgens mit ihm aufstehen. Und das habe ich dann heute auch nicht gemacht. Ja, also heute hatte er später Schule, es war jetzt auch nicht so kompliziert, aber nee, okay, das ist für mich natürlich eine Erleichterung, aber es ist auch was, ich bin froh, dass er mir das gesagt hat, weil ich hätte das sonst wahrscheinlich für immer gemacht, weil ich denke, es ist blöd, wenn jemand alleine morgens aufsteht, wobei das Quatsch ist, ich finde es ja auch nicht schlimm, alleine aufzustehen, er ist halt jetzt auch kein kleines Kind mehr, ne? Ja, also klar formulieren, was man braucht, ist so, so wichtig. Und dafür muss man aber natürlich auch erstmal verstehen, wer man ist und ja, was man sich wünscht. Und häufig ist es ja so, dass wir Beziehungen führen, die wirkliche Lernbeziehungen sind. Das sind die, in denen wir begreifen, ach so, so nicht. Und das sind die, die am meisten wehtun, natürlich. Aber das sind ehrlicherweise auch die, die uns wirklich nach vorne bringen.
Ja, sie hatte ja noch so nett gesagt, dass sie irgendwie jahrelang in so einer Art apathischem Frieden gelebt hat. Das heißt, sie sagt ja schon, sie hat auch nicht so genau hingeschaut. Er ja wahrscheinlich offensichtlich auf seine Art und Weise schon, nämlich indem er einfach weggeschaut hat. Und ich glaube ja, diese Dynamik zwischen Paaren, die gibt's ja auch sehr oft, ne? Dass man irgendwie irgendwann einfach nur noch die Augen dreht und denkt, ach ja, mein Gott. Also wie kann man denn, wenn man irgendwie merkt als Paar, man steckt in so einer Zwickmühle drin, in der man irgendwie fast nicht mehr rauskommt, weil irgendwie wird man sich gegenseitig immer mehr egal, aber eigentlich will man trotzdem zusammen sein. Also was könnte helfen bei so einem apathischen Frieden?
Ja, sich erstens klar machen, dass man in eben diesem apathischen Frieden ist. Das ist natürlich eine hochknifflige Situation, die ganz, ganz schnell dazu führen kann, dass man sich absolut verliert, weil die Connection einfach nicht da ist, ne? Und das ist dann eine Beziehung, die von der Funktionalität lebt. Also dann sagen die Leute, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, ja, läuft alles. Läuft alles bedeutet aber, jeder macht so vor sich hin und es gibt...
Ja, das Toxische, genau, alles gut.
Genau. Und was aber in Wahrheit passiert ist, dass keiner Ahnung hat, was bei dem anderen gerade los ist. Und das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn beide weggucken und sagen, nee, läuft. Dann merkt der andere nämlich, in dem Fall der Mann, wow, ich fühle mich richtig gut, wenn mich jemand bewundert und mir Aufmerksamkeit schenkt. Während sie wahrscheinlich auch in ihre Rolle da so festgehangen, ne? Die kümmert sich um alle und sorgt dafür, dass Essen auf dem Tisch steht und alles ordentlich ist und was weiß ich. Sie sieht dann vor lauter Staubwedel im Grunde nichts mehr. Und ja, dann ist der Schaden groß. Also darum ist eben diese Kommunikation in Beziehung so wahnsinnig wichtig, dass man wirklich eigentlich wöchentlich so ein Check-in macht und sagt, pass auf, wie sieht's denn da bei dir auf der Seite eigentlich aus? Brauchst du was von mir? Was geht dir so durch den Kopf? Was fühlst du? Wo kann ich dir ein besserer Partner oder Partnerin sein und so weiter? Und das ist natürlich genau das, was die meisten Leute nicht wollen, nämlich Arbeit.
Ja, das stimmt. Da ist die Selbsttäuschung dann wieder ganz, ganz einfach, ja, ne, im Vergleich. Klar. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja, also ich meine, wie jetzt hier auch, das hattest du ja auch gerade so angesagt quasi, bei Linda und Thilo hatten wir ja schon auch so einen Machtgefälle, ne? So eine, was heißt Machtgefälle? Das klingt auch so doof. In der Beziehung sollte ja niemand, kein Partner ja, jeweils die Macht haben oder nicht, aber so eine Schieflage einfach, ne? Was kann man als Paar tun, um dagegen anzuarbeiten? Selbst wenn jetzt, sag mal, die Äußeren, ne, sie sagen ja, sie waren in der klassischen Rollenverteilung. Gut, das gibt's manchmal einfach, auch jetzt nicht aus Böswillen, manchmal ist es einfach praktisch, ne? Gibt's ja auch vielleicht auch mal andersrum, aber wie kommt man aus so einer Schieflage raus, wenn sie irgendwo schon so gegeben ist? Also was kann man tun, damit das im Alltag nicht auch noch so ist?
Also der Job der Caretakerin, der ist ja total unter, wie sagt man, unter...
Unterrespektiert?
Unterrespektiert,
nicht,
ja,
ich finde,
das
würde passen.
Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Unterrespektiert gibt's nicht, aber genau das sagt es. Und ich glaube, ganz viele Leute und erliegen der Versuchung zu sagen, naja, die macht ja nur den Haushalt oder der, egal. Das ist für mich persönlich, wäre das der allerschlimmste Job, den man mir antun könnte, weil das ein wahnsinniger Knochenjob ist, unglaublich anstrengend. Und also ich will's nicht, ja, bloß... Mhm. Dieser Zustand des Belächeltwerdens, der sorgt natürlich auch dafür, weiß nicht, ob das in dem Fall so war, ne, aber das ist ja ein häufig genommenes Phänomen. Der sorgt dafür, dass natürlich auch die Attraktivität der Partnerin in dem Fall sinkt aus Augen des respektlosen Betrachters. Und umso mehr muss man bei solchen Arrangements, finde ich, als Frau darauf achten, dass man mit jemandem zusammen ist, der Respekt und Liebe für das eigene Tun an gemeinsamen Leben entgegenbringt, weil das einfach so ein Wahnsinnsjob ist. Und ich könnte mir vorstellen, also wie sie das beschrieben hat dir, dass das in dem Fall eben nicht so war, sondern dass er dachte, er ist der geile Anwalt und sie ist einfach nur die Trulla, die zu Hause sitzt und wer weiß, was die Freundin beruflich gemacht hat. Vielleicht war das irgendwie ein bisschen sexier.
Ja, das kann gut sein, ne? Und dann hier schwingt sie sich, also das fand ich ja der geilste Part, schwingt sie sich damit ihm auf die achte Bahn.
Ja, ja, also auch so ein bisschen, kindisch. Nichts gegen Achterbahnfahren als Erwachsener, aber dann,
nee,
ja,
ich lieb das
dann
auch,
zu
ne?
sagen, aber komm, das machen wir jetzt zusammen, wissend, dass, ja, da emotionale und vielleicht auch sexuelle oder ganz sicher sexuelle Spannung entsteht, das ist nochmal doppelt schäbig, finde ich. So, das als Hobby zu deklarieren. Wenn ihr schon scheiße seid, macht's wenigstens heimlich und mit Geschick.
Ja, aber echt, gell. Also, wir hatten ganz am Anfang schon mal kurz über die Rolle von Lindas Freundin gesprochen, Lindas beste Freundin, Sabrina. Und auf diese Freundschaft würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr eingehen, weil Linda sagt ja, sie vermisst sie trotz allem. Und du hattest vorhin ja schon so schön gesagt, ja, ne, kann man sich gut vorstellen, mit Freunden teilt man eben auch die hässlichen Details. So, das heißt, die Sabrina, die vermisst sie, auf den Mann war sie weiterhin wütend. Sie hat ihn kontaktiert, da kommt aber nichts. Also klar, sind wir uns schon mal einig, schwierig. Aber ist es denn möglich, kann eine Freundschaft so einen heftigen Vertrauensbruch überstehen?
Also, das ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich glaube, man kann sich da schon rausarbeiten, indem man ganz stark reflektiert, okay, hier sind meine Versäumnisse gewesen, da habe ich nicht richtig hingeguckt und so weiter. Für mich wäre das kein Mensch, mit dem ich dauerhaft befreundet sein wollen würde, einfach weil das so ein illoyaler, schäbiger Mensch ist, ja. Egal aus welcher Notsituation, sie hätte jederzeit die Gelegenheit gehabt zu sagen, pass auf, ich habe mich wahnsinnig in deinen Mann verliebt, es tut mir irre leid, dass das passiert ist, wie gehen wir jetzt damit um? Oder ähnliches, ja. Aber da ist jeder anders. Man muss sich nochmal vor Augen führen, dass die beste Freundin ja auch Dinge meistens aus dem Privatleben erfährt, die den Partner, vermute ich jetzt mal, in nicht so glänzendem Licht zeigen, ja. Das heißt, wie er unter die Decke furzt, wie er nachts schnarcht, wie er nachlässig ist, wie er einfach ein Langweiler ist, was auch immer, ne? Das ist die Frau, der man alles anvertraut. Und, also die kennt den Typen wahrscheinlich besser als er sich durch Erzählung. Und dass sie dann noch sich dazu entscheidet, ey, das ist genau meiner. Und weißt du was? Scheiß auf die Frau. Anderthalb Jahre werde ich die anlügen. Das zeugt von großer Charakterschwäche. Ne? Es wäre was anderes, wenn die irgendwie, wenn es, die treffen sich und es macht Boom und dann sagen sie, pass auf Leute, wir haben uns total verliebt. Sorry, dass das passiert ist. Ja, das wäre was völlig anderes. Aber so ganz bewusst zu täuschen und zwar über eine lange Zeit, das ist einfach ekelhaft. Ja, ich als Erwachsener, wenn das als Teenager passiert ist, was anderes, ne? Aber als erwachsener Mensch hat man immer die Wahl, wie benehme ich mich meiner Umwelt gegenüber und möchte ich mich vernünftig benehmen oder eben nicht, ja? Und oder ist meine Feigheit hier vielleicht wirklich ein Thema, an dem ich mal arbeiten sollte?
Ja, und vor allem, ich meine, also ne, schlimm genug, wenn Erwachsene unter sich so sind, aber was ist dieser Mensch bitte für ein Vorbild für seinen Sohn? Also gar keins.
Ja, also ach. Erbärmlich einfach.
Ja, ich finde auch, das ist irgendwie, das kommt da einfach noch dazu, ne? Irgendwie. Und ich meine, klar, wir kennen jetzt nur ihre Seite, ne? Wir wissen nicht, ob er sich gewindet und gerundet hat, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn anderthalb Jahre hier nicht in die Pötte zu kommen, nicht zu sagen, was ist, das ist einfach zu lang.
Also ist viel zu lang und vor allen Dingen, ich bin ja ganz besonderer Fan von Elternteilen, die sich dann einfach so kampflos aus dem Leben der Kinder verpissen. Entschuldige dafür, aber das ist es ja, weil alles andere ja vielleicht auch Diskussionen nach sich ziehen würde, wie zum Beispiel, wie ist denn das damals passiert? Warum hast du dich so verhalten und so weiter? Das ist ja gleichzeitig noch eine Vermeidung, ne? Also ich gehe dem Konflikt mit dem eigenen Kind aus dem Weg, weil es mir zu unangenehm ist. Und das macht die Erbärmlichkeit nochmal offensichtlicher.
Ja, ich finde auch. Jetzt sagt Linda ja mittlerweile über Thilo, er wird mir mehr und mehr egal. Ich finde den Satz ja irgendwie schön, ne? Weil ich glaube, eine Art Gleichgültigkeit gehört zur Heilung dazu. Oder was würdest du sagen?
Ja, also in dem Fall auf alle Fälle, was will sie denn mit so einem Menschen? Ja, der ist ja offensichtlich nicht in einem Reifezustand, der ihr irgendwie nützlich ist. Es muss ihr egal werden. Ich hoffe, und das betrifft alle Verlassenen, egal welchen Geschlechts, versteht immer, dass die Dynamik in Beziehungen ja A, von zwei Leuten gefüttert wird und B, aber auch die Art, wie es zu Ende geht, ganz, ganz viel sagt über den Entwicklungszustand des anderen. Und sehr häufig geben sie einem eben Hinweise darauf, dass sie wirklich ganz und gar nicht erstrebenswerte Partner sind oder Partnerin.
Ja.
Und das ist was total Tröstliches.
Ja, also, ne? Hilft dann auch irgendwie so ein bisschen dabei, vielleicht nicht in der Wut oder in den Schuldgefühlen vielleicht auch stecken zu bleiben. Ne? Ich glaube, das passiert ja auch relativ häufig, dass man sich dann schon so ein bisschen auf der Stelle einfach dreht, weil es natürlich einfach alles wahnsinnig wehtut. Aber irgendwie muss man ja auch wieder nach vorne
schauen.
Ja,
unbedingt. Und es ist ja nicht so, als würde man jemanden verlieren, der wirklich die einzige Chance auf ein glückliches Leben wäre. Das ist ja totaler Quatsch. in Wahrheit machen diese Leute ja Raum für das etwas, das viel richtiger ist. Also das ist schon gut dann, so wie es kommt. Aber natürlich muss man das auch erstmal verstehen. Jede Trennung, finde ich, ist folgerichtig. Es gibt keine Trennung, die falsch ist. Es gibt sicher Ausnahmen, ne? Aber grundsätzlich sind Trennungen immer folgerichtig, weil das Leben dir sagt, pass auf, das ist der falsche Weg. Ich kürze das hier mal ab, tut jetzt ein bisschen weh, aber das ist falsch und hier wirst du nicht weiterkommen. Und das sollte man ehrlicherweise dankbar annehmen, weil ich kenne wenige Trennungen, da kann jeder mal in seiner eigenen kleinen Trennungsschatzkiste wühlen, wo man hinterher sagt, ach Mann, schade, das wäre wirklich was gewesen, weil es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Ne? Das gibt es einfach nicht. Leute, die in dem Moment nicht weit genug entwickelt sind, um der richtige Partner oder Partnerin zu sein, sind dementsprechend der falsche Partner. Fertig. Da muss man nicht drumherum diskutieren. Es ist einfach nicht das Richtige.
Ich finde, das sind ganz tröstliche Worte, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, jeder, der schon mal auch eine heftige Trennung durch hat, der denkt sich jetzt vielleicht so im Nachhinein, ja, stimmt.
Ja, also, weil es gibt ja viele Leute, die hängen dann so einer Fantasie nach und sagen, ja, aber wären wir damals anders gewesen, wart ihr aber nicht. Wart ihr nicht. Es ist alles Hypothese. Mhm. Und mit Hypothesen kann man keine Zukunft bauen. Also lasst es.
Ja, und jetzt kommen wir auch schon zur allerletzten Frage heute in dieser Folge, Paula. Was wäre nochmal so dein finaler Tipp für Frauen, die in einer ähnlichen Situation wie Linda stecken?
Guckt euch fest in die Augen und sagt euch gerne 100-fach, dass alles richtig ist, so wie es passiert ist. Und dass es ein Geschenk ist, dessen Verpackung vielleicht aus Stacheldraht besteht. Aber es ist ein Geschenk, weil ihr frei seid von jemandem, der nicht für euch bestimmt ist. Oder was heißt bestimmt, ja? Der nicht zu euch passt. Aus diesem Schmerz kann man wahnsinnig viel lernen. Nämlich, was brauche ich eigentlich? Wo habe ich nicht so richtig hingeguckt? Und warum habe ich geglaubt, dass dieser Partner der Richtige für mich ist? Und das Learning, was man daraus zieht, ist ein gigantisches Geschenk für jede.
Ja, perfekt. Vielen Dank, Paula, für das tolle Gespräch. Also ich habe heute wieder so viele kleine Sätze, große Tipps mitgenommen, die ich finde, die tragen einem ja ganz oft auch durch den Alltag, auch wenn man selber mal was Schwieriges gerade durchmacht. Und ja, ich finde, man kann Linda und ihrem Sohn ja wirklich nur alles Gute dabei wünschen, wieder Vertrauen in ihre Mitmenschen und auch in sich selbst zu fassen, beziehungsweise da auch einfach ja nicht mehr an sich zu zweifeln, sondern auch das neue Leben mit auch mit ihrem neuen Partner zu genießen. Und ja, ich glaube, Sie sind da auf einem ganz guten Weg. Also danke für die tolle Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dankeschön.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Paula Lambert möchte, der kann sich an unser Instagram-Team wenden unter @myselfgermany oder Paula direkt über ihren Podcast Paula lieben lernen kontaktieren und dann Teil ihres oder unseres Podcasts werden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.